Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich darf Sie vorerst und vorab um Geduld bitten, wenn Sie nicht sofort etwas von Pfingsten und vom Heiligen Geist hören, vielleicht stellt sich dieses Bewusstsein erst am Ende der Stunde ein. Ich möchte am Anfang lesen das Wort des Apostels Paulus aus 1. Korinther 14, Vers 26. Was ist es nun, Brüder? Das ist nun eine Frage, die müsste man in vielen Gemeinden und Brüderversammlungen stellen. Und in Brüderstunden. Was ist es nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommet, so hat ein jeder von euch etwas. Einen Psalm oder eine Lehre, hat eine Sprache, hat eine Offenbarung oder Enthüllung, hat eine Auslegung, alles aber geschehe zur Auferbauung, nicht zur inneren gefühlsmäßigen Erbauung, wie wir das immer hören, sondern ganz schlicht zum Aufbau des Leibes Christi, zur Auferbauung. Und das ist ja das Thema, das wir in der Konferenz in diesen Tagen am Buche Nehemia durchbuchstabieren, den Wiederaufbau Jerusalems, seiner Mauern und seiner Tore. Hier geht es um den Aufbau des Leibes Christi. Ich darf mit Ihnen einmal über den Gartenzaun hinausschauen, den wir alle haben, weil wir ja aus verschiedenen christlichen Kreisen und Gemeinden kommen und Kirchen. Ich darf Ihnen einmal einen Einblick geben in die Gemeinde, der ich zugehöre. Es ist eine sogenannte Brüderversammlung im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Und dort gibt es die gute Sitte, an jedem Sonntagmorgen das Herrenmahl zu feiern oder das Brotbrechen, wie wir es auch nennen. Man versucht dort, es ist immer wieder nur ein Versuch, dies möglichst in einer urchristlichen Weise zu tun. Etwa nach Psalm 22, Vers 22, das ist ja die Nahtstelle zwischen dem Leiden des Messias und seinem großen Sieg, den er am Kreuz errungen hat, wo der Gekreuzigte betet: Ich will, o Vater, deinen Namen verkündigen, meinen Brüdern, inmitten der Versammlung, inmitten der Gemeinde, will ich dir Lob singen. Wenn wir also zusammenkommen, etwa auch zur Stunde der Anbetung und des Herrenmahls, dann stellen wir dem Lobsänger unseren Mund und unsere Gedanken zur Verfügung. Der Lobsänger in den Gemeinden der Heiligen ist der Christus durch seinen Geist, und wir sollten darum wissen, dass wir ihm in solchen Stunden lediglich als Organe dienen. Er möchte seinen großen Gott und Vater preisen, segnen und ihn rühmen und Lob singen, auch durch unseren Mund. Und dann haben wir die Sitte, das wird Sie sicher auch interessieren, wie so etwas vor sich geht, dass überhaupt nichts geplant ist. Dass auch kein Bruder da ist, der dieses Mahl irgendwie sakramental spendet, sondern dass nach Anregung und Wirkung des Geistes jeder etwas anderes herzubringt, der eine ein Lied vorschlägt, der andere ein kurzes Zeugnis gibt, der dritte eine Schriftstelle liest. Dann ergibt sich allmählich, wenn der Geist wirklich führt, und das geschieht nicht immer, ein bestimmtes Thema. Und diesem Thema, das der Geist gegeben hat, ordnen sich die Brüder unter mit den Schriftworten, Zeugnissen und Liedern, die dann auch sie mit beitragen, bis dann ungefähr nach einer Dreiviertelstunde die eigentliche Mahlfeier beginnt, als Ergebnis dessen, was dort geschehen ist. Und in eine solche Weise des Verfahrens beim Herrenmahl, und ich möchte ermuntern, dass wir alle einen Kreis suchen, eine Gemeinde oder einen Hauskreis, wo wir in etwa in dieser urchristlichen Haltung Brotbrechen feiern können, in diesem Gedanken des Herrenmahls und in solchem Vollzug haben die Brüder dieses Wort gerne erwähnt. Ich möchte es noch einmal lesen. Was ist es nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommet, so hat ein jeder von euch nicht alles. Keiner von uns hat jemals alles. Sondern so hat ein jeder von euch etwas, einen Psalm oder eine Lehre oder eine Sprache oder eine Offenbarung oder eine Auslegung. Alles geschehe zum Aufbau des Leibes Christi. Und sie haben dieses Wort mit einer merkwürdigen Bezeichnung versehen. Sie haben es genannt, der gefüllte Korb. Und über diesen gefüllten Korb möchte ich heute Morgen sprechen. Hier wird ja die Wirksamkeit aller gefordert, wenn wir so wollen. Nun werden ja gewiss nicht alle Brüder zum Zuge kommen, weil ja in der Regel so viele sich beteiligen wollen oder aber auch so wenige. Und dann entstehen peinliche Pausen, auch bei uns in unserer Gemeinde. Und man muss dann sagen, wo bleibt denn heute der Durchbruch der Freudigkeit aus dem Heiligen Geist? Und weil ja die Schwestern schweigen sollen in den Gemeinden der Heiligen, muss man hier über dieses Wort, so hat ein jeder etwas, zunächst ein Fragezeichen setzen. Aber das, was nicht in der Öffentlichkeit laut und deutlich und vernehmbar kundgetan werden kann, das kann in den Herzen vor sich gehen. Das, was wir mitbringen unter der Führung des Geistes in einem solchen gefüllten Herzen, in einem solchen gefüllten Korb, das könnte sich vollziehen in jener inneren Charismatik des Geistes und des Herzens, von der wir in Epheser 5 lesen. Epheser 5 von Vers 18 an. Und berauschet euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern im Gegenteil, werdet erfüllt aufgrund des Heiligen Geistes oder mit dem Geist. Und nun heißt es eigentlich nach dem Grundtext, indem ihr euch selber zusprechet in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Hymnen, indem ihr singet und spielet dem Herrn in eurem Herzen, indem ihr Dank saget alle Zeit und für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wege zur Geistesfülle. Und den letzten Weg, den vergessen wir gerne, weil wir mehr für spektakuläre Zeichen und Wunder sind, für das, was in die Augen fällt, für das, wo man Parade laufen kann im Kreise der frommen Gemeinde, indem ihr euch einander unterordnet in der Furcht Christi. Das innere Bewegtsein, das innere Singen und Spielen im Herzen, kennen wir das noch? Das im Herzen alle Zeit und für alles Dank sagen dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und so kann dann wirklich ein jeder beitragen zu der großen Freudigkeit, die unsere Versammlungen, sonderlich auch in der Anbetungsstunde, im Brotbrechen, wo Jesus in einer besonderen Weise wie sonst nie als der dienende König in unserer Mitte ist, dann kann sich jene große Freimütigkeit vollziehen und ereignen. Und über diese Freimütigkeit möchte ich etwas sagen. Freimütigkeit, man könnte auch sagen Offenheit dem Vater gegenüber. Innere Freude, geistliche Spontaneität, wo etwas durchbricht durch uns, auch unter Schwachheit, unter Tränen, in viel Not und Anfechtung, in all dem, was wir mitbringen. Wo es sich vom Heiligen Geist ereignete, was es im Lied wie es im Lied einmal heißt, weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Denen Gott, die Gott lieben, muss auch ihr betrüben. Lauter Zucker sein, sang man in der Barockzeit. Und man hat dann daraus gemacht, lauter Freude sein. Weicht ihr Trauergeister. Viele Gemeinden, Gemeinschaften und Kreise, auch Hauskreise, sind wie mit einem grauen Mehltau überzogen. Und über den Seelen vieler Glaubender liegt diese dicke Staubschicht. Und da muss der Herr Jesus wieder einmal Hausputz halten durch seinen Heiligen Geist, dass in uns die Dinge wieder zum Funkeln kommen, dass die Freude und Freimütigkeit des Geistes wieder aufglänzt. Ich möchte zwei Worte Gottes lesen. Zunächst aus dem Kapitel der geistlichen Waffenrüstung, das 7. Stück. Epheser 6, Vers 18. Zu aller Zeit betend, mit allem Gebet und Flehen in dem Geiste und eben hierzu Feldwache haltend, in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und für mich, damit mir Rede verliehen werde im Auftun meines Mundes. Liebe Geschwister, wenn's nur das wäre, einfach eine Stunde lang reden, das ist kein großes Kunststück. Wortgeräusch erzeugen, dazu gehört nicht viel. Und deshalb fährt Paulus fort, damit ich mit Freimütigkeit kundtun könne, das Geheimnis des Evangeliums, für welches ich ein Gesandter bin in Ketten, damit ich in demselben freimütig rede, wie ich reden soll und muss. Ich war heute früh in einer ganz großen Not und Bedrückung. Da bin ich in den Kreis der Brüder gekommen, habe die Gebete meiner Brüder gehört und da wurde in mir Freimütigkeit freigesetzt. Und ich danke es meinen treuen Brüdern, die dort drüben mit mir saßen. Und dann das andere Wort. 1. Johannes 3, auch ein Wort von der Freimütigkeit. Von Vers 19 an. Und hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Und wir werden vor ihm unsere Herzen überzeugen oder beschwichtigen, dass wenn unser Herz uns verurteilt oder verdammt, Gott größer ist als unser Herz, weil er alles weiß, auch die Dinge, die wir nicht wissen, und weil er uns besser kennt, als wir uns selber kennen. Gott ist größer als unser Herz. Er kann die Vorwürfe, die wir immer und immer wieder auferwecken, auch die Sünden der Vergangenheit, die längst begraben sind. Er kann die Vorwürfe unserer ängstlichen Herzen beschwichtigen. Aber das ist nicht das Ziel. Vers 21, Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit Gott gegenüber. Und was wir irgend bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Freimütigkeit, Freudigkeit, Freiheit, Freude, geistliche Spontaneität, Sprachfähigkeit dem Vater gegenüber. Es gibt Hindernisse der Freimütigkeit. Ich habe es in unserer Gemeinde, wenn es manchmal nicht so geklappt hat, mit dieser gottgewirkten Harmonie der Geistesgaben und der Beiträge, den Brüdern manchmal gesagt, macht doch ganz einfach Folgendes, dass ihr vor der Stunde nicht ein so üppiges Frühstück zu euch nehmt, sondern kommt einmal ohne etwas zu essen in die Gemeinde. Verzichtet darauf. Dann werdet ihr sehen, auch das ist schon eine Hilfe. Denn wenn wir mit einem vollen Bauche kommen, dann kann das schon ein Hindernis sein. Rein äußere Gründe. Ein Hindernis der Freimütigkeit kann es sein, dass wir seelisch erschöpft sind in unseren seelischen Kräften. Du bist müde geworden durch die Weite des Weges, sagt einmal der Prophet. Und wer lange im Glauben steht, steht in dieser Gefahr, dass er in einem langen Glaubensweg viele, viele Wunden im Kampf des Glaubens empfangen hat und viele kaum verheilte Narben mit sich herumträgt. Und dass eine gewisse Müdigkeit sich auf seine Seele legt, eine gewisse Resignation, eine gewisse Desillusionierung. Das ist zum Teil gut, denn es gibt falsche Illusionen, die manchmal durch eine falsche Verkündigung in uns geweckt werden. Das kann aber auch zur Resignation führen. In Hebräer 12, Vers 3 steht das bedeutende Wort: Schaut euch den genau an, der einen solchen Widerspruch der Sünder wider sich erduldet hat, damit ihr nicht in eurem Geiste ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Seelische Ermattung, seelische Müdigkeit, seelische Kraftlosigkeit, ausgelaugt sein, kann dazu führen, dass auch unser Geistesleben mit hineingezogen wird in solche Müdigkeit. Aber es gibt auch schwerwiegendere Gründe, die die Freimüdigkeit in uns hindern. Lüge, Glaubenszweifel, ständige Gewissensanklage wegen nicht bereinigter Schuld, nicht gelöste Spannungen in der Gemeinde der Heiligen und in der Bruderschaft der Dienenden. Dazu lasst mich lesen aus Hebräer 10. Und das gilt für alle Versammlungen, was dort geschrieben steht. Hebräer 10, Vers 19 bis 22. Weil wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu, auf dem neuen und lebendigen Wege, welchen er uns eingeweiht hat, durch den Vorhang hindurch, das ist sein Fleisch. Und weil wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns nun hinzutreten, mit wahrhaftigem Herzen, in Vollgewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und also gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unerschütterlich festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Oft aber ist eine mangelnde Freimütigkeit auch nur ein Resultat davon, dass wir keinen gefüllten Korb haben, dass wir die Woche vor unseren Dienststunden und vor unseren Gemeindestunden nicht genutzt haben, um unseren Geist, um unser Herz, um unseren Korb füllen zu lassen von Jesus durch die Bemühung seines Heiligen Geistes. Woher kommt dieser merkwürdige Ausdruck, den unsere Gründerväter in dieser Beziehung verwendet haben, von dem gefüllten Korb? Wir wollen einmal aufschlagen, 5. Mose 26. Ihr kennt mich ja schon etwas wenigstens, und da wisst ihr, ich komme nie aus ohne das Alte Testament. Das ist eine der Sicherungen, dass der Motor unseres Glaubens läuft. Da dürfen wir nicht nur die Sicherung des Neuen Testamentes einschrauben oder die Sicherung des Apostels Paulus, da brauchen wir auch die Sicherung des Alten Bundes, des Alten Testamentes. Und es soll geschehen, wenn du in das Land kommst, welches Jehova, dein Gott, dir als Erbteil gibt, und du besitzest es und wohnst darin, so sollst du von den Erstlingen aller Frucht des Erdbodens nehmen, die du von deinem Lande einbringen wirst, das Jehova, dein Gott, dir gibt, und sollst sie in einen Korb legen und an den Ort gehen, welchen Jehova, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen daselbst wohnen zu lassen. Und du sollst zu dem Priester kommen, der in jenen Tagen sein wird, und zu ihm sagen, ich tue heute Jehova deinem Gott kund, dass ich in das Land gekommen bin, welches Jehova unseren Vätern geschworen hat, uns zu geben. Und der Priester soll den Korb von deiner Hand nehmen und ihn vor den Altar Jehovas, deines Gottes, niedersetzen. Erst einmal bis hierhin. Also, ein gefüllter Korb, gefüllt mit Erstlingen, mit dem Neuesten, mit dem Schönsten, mit dem Frischesten der neuen Ernte. Da durfte man kein verschimmeltes Brot hineinlegen oder hart gewordenen Käse oder zusammengefallene, verschrumpelte Äpfel, sondern Erstlinge, das Schönste und das Beste. Wie viele Gotteskinder gehen hausieren, auch bei ihren Zeugnissen mit dem, was einmal gewesen ist, vor 20 oder 30 oder 40 Jahren, als sie sich bekehrt haben, oder bei dieser oder bei jener Freizeit mit dem gesegneten Karl Geier oder sonst jemanden, der ja nun gestorben ist. Das ist nicht das, was wir unserem Gott und Vater bringen sollen, sondern er will von uns unser Christuserlebnis und den Geisteszustrom aus den vergangenen Tagen, aus der Gegenwart, aus der vergangenen Woche, vielleicht von diesem Tage. Sind die Erstlinge, die wir Gott bringen sollen in unserem gefüllten Korb. Und dazu gehört vielleicht in erster Linie, damit uns solche Erstlinge zuwachsen, das, was Römer 12 so schön bezeugt in den ersten Versen, dass wir unsere Leiber darstellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches unser wortgemäßer Gottesdienst ist. Das ist der eigentliche Erstling des Geistes, den wir Gott bringen sollten. Nun möchte ich noch ein wenig weiterlesen, Vers 5. Und du sollst vor Jehova, deinem Gott, anheben und sprechen. Ein umherirrender Aramäer war mein Vater. Und er zog nach Ägypten hinab und hielt sich da selbst auf als ein geringes Häuflein. Und er wurde da selbst zu einer großen, starken und zahlreiche Nation. Und die Ägypter misshandelten uns und bedrückten uns und legten uns einen harten Dienst auf. Da schrien wir zu Jehova, dem Gott unserer Väter. Und Jehova hörte unsere Stimme und sah unser Elend und unsere Mühsal und unseren Druck. Und Jehova führte uns aus Ägypten heraus mit starker Hand, und mit ausgestrecktem Arm und mit großem Schrecken und mit Zeichen und Wundern. Und er brachte uns an diesen Ort und gab uns dieses Land, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. So sehr wir auch die Erstlinge unseres Geisteserlebens mit Jesus bringen sollten, so ist doch die Grundlage unserer Anbetung das objektive Heilshandeln Gottes in Jesus Christus und niemals unsere Gefühlsfrömmigkeit. Ich warne immer wieder davor, dass wir uns ja nicht binden an unsere ewig schwankenden Gefühle. Wenn Sie dann Depressionen bekommen, nur deshalb, weil Ihr Gehirnstoffwechsel nicht mehr funktioniert, dann dürfen Sie nicht glauben, Sie seien von Gott verlassen und von Dämonen besessen, sondern dann ist das eine rein physiologische Sache. Und dann müssen Sie sich binden, ganz eng und ganz hart binden, an das Wort Gottes, an die objektiven Heilstatsachen, die Gott, der Vater, geschaffen hat, in Jesus Christus, unserem Herrn. Und deshalb redet dieser Mann mit dem gefüllten Korb hier von der Errettung aus Ägypten, von jenen alten Dingen, die Gott in der Vorzeit getan hat. Jesus Christus seine Menschwerdung, sein Versöhnungsleiden am Kreuz, seine Auferstehung, Himmelfahrt und Thronerhöhung, die Sendung des Heiligen Geistes, das alles ist es, worauf wir uns gründen. Vers 10, und nun siehe, ich habe die Erstlinge der Frucht des Landes gebracht, das du, Jehova, mir gegeben hast, und du sollst sie vor Jehova, deinem Gott, niederlegen und anbeten vor Jehova, deinem Gott, und du sollst dich freuen all des Guten, das Jehova, dein Gott, dir und deinem Hause gegeben hat, du und der Levit und der Fremdling, der in deiner Mitte ist. Anbetung ist also ganz eng verbunden mit Freude. Ich habe schon manchmal in unseren Versammlungen, in unseren Brüderversammlungen, etwas gesagt. Dort hat man nämlich die Sitte, dort zu sitzen, als wären gerade 5 Leute aus der Gemeinde gestorben, mit einer Leichenbittermiene beim Herrenmahl. Einfach weil es heißt, jedes Mal dann, wenn wir dieses Brot brechen und diesen Kelch der Segnung segnen, so verkündigen wir den Tod des Herrn bis zu seiner Wiederkunft, nämlich jenen lichten und finsteren Mächten in der unsichtbaren Welt. Es ist die Proklamation des Todes des Herrn. Und da meinten die Brüder in der Vergangenheit, das muss man auch entsprechend würdig tun, nämlich mit einem tief traurigen und ernsten Gesicht. Und ich habe ihnen gesagt, liebe Brüder, das ist doch keine Nachfeier zu einem Begräbnis, wo wir hier sitzen. Anbetung hat es mit Freude zu tun. Und die Verkündigung des Todes des Herrn ist die Verkündigung seines Sieges. Denn dort, wo er gestorben ist, dort, wo er am Kreuz hing, hat er die Weisen gefangen in ihrer List, hat er die Fürstentümer, Mächte und Gewaltigen entwaffnet oder ausgezogen, hat sie ihrer Autorität beraubt, hat sie an den Pranger der öffentlichen Schande gestellt, hat über sie durch das Kreuz einen Triumph gehalten. Verkündigung des Todes Christi heißt nicht, wir haben einen toten Gott, sondern heißt, Jesus Christus, der gestorben ist, ist der Sieger und er wird diesen Sieg niemals mehr aus der Hand geben. Das ist die Verkündigung des Sieges bis zu seiner Wiederkunft. Anbetung und Freude gehört ganz eng zusammen. Und in dieser Anbetung spielt auch der Lobpreis Gottes eine ganz große Rolle. Dort dürfen wir auch den Gott und Vater segnen, auch wenn normalerweise das Geringere von dem Größeren gesegnet wird. Wenn wir die Gesegneten Gottes sind, so dürfen wir doch den Segen, den er uns hat zuströmen lassen, wieder zurückströmen lassen auf ihn, weil der Christus der Lobsänger ist durch unseren Mund, durch unsere Gedanken, durch unsere bewegten Herzen hindurch. Kaum einer der Übersetzer wagt dies so zu übersetzen. Wir finden dieses Wort vom Segnen Gottes in 3 Briefen des Neuen Testamentes. Epheser 1, Vers 3. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder Art geistlicher Segnung in der Himmelswelt in Christo. Segnen heißt anerkennen. Es ist ein Anerkennen Gottes. So wie Moses es einmal gesagt hat in seinem wunderbaren Lied. Denn den Namen Jehovas will ich ausrufen. Gebet Majestät unserem Gott, der Fels. Vollkommen ist sein Tun, alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Betrug, gerecht und gerade ist er. Wenn wir das sprechen können, bei allen unseren Wegen, bei all unserer Belastung, in all unseren Leiden, aus vieler Schwachheit, vielleicht mit Tränen, dann segnen wir unseren Gott und Vater und erkennen seine Wege an. So dann 2. Korinther 1, Vers 3, wieder die gleiche Stelle, man kann sich das gut merken. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen, der Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Drangsal. Und das dritte Wort bei dem Apostel Petrus, 1. Petrus 1, Vers 3, wieder Kapitel 1, Vers 3. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Ja, das dürfen wir tun. Wir dürfen Abba, lieber Vater sagen, weil der Geist in uns Abba, Vater sagt. Wir dürfen in unseren Gebeten, auch im Lobpreis der Gemeinde, sagen, Vater, ich segne dich im Namen Jesu Christi und ich erkenne alle deine Wege in der Heilsgeschichte und in meiner eigenen Lebensbiografie an, weil ich weiß, dass du gerecht und ohne Betrug bist, dass deine Wege vollkommen sind und lauter und dass du ein Gott der Treue bist. Der Korb der Sammlung. Ich weiß ja eines ganz gewiss, dass die Apostel Jesu Christi nicht mit solchen Konzepten herumgezogen sind. Wenn sie Zeugnis von Jesus Christus gesagt haben, dann ist das in ihnen gewachsen. Dann war das auch nicht nur unmittelbare Eingebung des Geistes. Diese Männer haben gelebt im Wort. Und wer permanent im Worte Gottes lebt und das Wort Gottes studiert und über dem Worte Gottes murmelt wie ein Löwe über seiner Beute, so heißt es im Psalm 1, der hat dann auch einen gefüllten Korb. Und er kann aus dem Reichtum seines Schatzes als ein guter Hausvater Altes und Neues hervorbringen. So wie einmal der Korachs Sohn im Psalm 45, Vers 1 sagt, meine Gedichte dem Könige geweiht, meine Zunge ist der Griffel eines kunstfertigen Schreibers. Warum? Mein Herz summt von gutem Worte, wie ein Bienenstock voller Bienen. Wenn wir so Gottes Wort in unserem Herzen speichern, dann kann unsere Zunge der Griffel eines kunstfertigen Schreibers sein. Dann können wir unsere Segnungen, Lobpreise, Gedichte und das, was wir bezeugen, dem großen König weihen. Und dazu gehört einfach auch die Stille vor unseren Stunden. Ich weiß es noch, wie der erste Hausvater der Höhe immer wieder das gefordert hat. Geschwister, jetzt ist Ruhe. Jetzt wird nicht mehr geschwätzt. Jetzt haben wir meinetwegen 3 oder 5 Minuten in der Stille vor dem Herrn zu sein, in der Anbetung und im Gebet, damit sich Gottes Wort ereignen kann. Dazu gehört aber auch die Woche zuvor. Wenn die Juden am Sabbatausgang sich gegenseitig wünschen, gut Schabbes, dann meinen sie eine solche Woche unter der Führung Gottes. Ich habe es einmal gewagt, am Ende eines Herrenmahls einer Anbetungsstunde den Brüdern zu sagen, gut Schabbes. Und ich habe ihnen gesagt, ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Von dem, was wir in dieser Stunde der Anbetung erlebt haben, wo wir uns neu füllen lassen, vom Worte Gottes her und vom Geiste Gottes her. Denn der Geist Gottes arbeitet immer nur durch das Wort, niemals gegen das Wort. Niemals über das Wort hinaus. Wort und Geist gehören eng miteinander zusammen. Und das möchte ich in der letzten Viertelstunde, die mir geschenkt ist, noch an einem Bilde klar machen. Wir finden in den Psalmen nicht nur das hebräische Wort Amen, Das bringe ich schon den Kindern im ersten Schuljahr bei. Also denkt nicht, dass es jetzt zu schwierig wird. Wir finden das Wort Halleluja, gesegnet oder gelobt sei Yahweh, sei der Herr. Wir finden aber auch das Wort Selah. Martin Buber hat dieses Wort Selah, das ich hier einmal in den hebräischen Buchstaben angeschrieben habe, übersetzt mit dem deutschen Empor. Dort gilt es nämlich, eine Pause zu machen. Dort gilt es, die Herzen zu erheben. Es ist gleichsam ein geistlicher Gedankenstrich, ein geistliches Atemholen, so wie es Ter Stegen einmal gesagt hat, du Atem aus der ewigen Stille, durchwehe sanft des Herzens Grund. Selah ist ein hebräisches Wort, das kommt von Sal, der Korb. In alten Zeiten trug man ja alles in Körben auf dem Kopfe. Das Wasser in Gefäßen, andere Dinge in Körben. Weshalb die orientalischen Frauen wie eine Kerze laufen und einen solch aufrechten Gang haben. Und wenn man dann unterwegs etwas Kostbares fand, hat man sich gebückt, hat es nicht am Wege liegen lassen, hat es aufgehoben und emporgehoben und in den Korb gelegt, um es nach Hause zu tragen. Salal, das Grundwort des Hebräischen, heißt zum Korbe hin, in die Höhe. Und davon kommt nun Selah, jenes Wort, das 71 Mal in den Psalmen vorkommt, 74 Mal im ganzen Alten Testament. Selah, empor. Ja, es geht um Sammlung in dem gefüllten Korb, damit wir dann auch für die Gemeinde Gottes etwas vorrätig haben und nicht immer nur von der Hand in den Mund leben müssen. Nach Epheser 4 gibt es neben Propheten, Aposteln, Hirten und Evangelisten auch Lehrer, die vom Charisma des Geistes her, von der Gnadengabe des Geistes her, urtümlich Lehrer der Gemeinde Gottes sind. Und das ist nicht ein jeder. Aber nach Hebräer 5, Vers 9 bis 14, gibt es auch solche, die der Zeit nach Lehrer sind. Und der Hebräerbriefschreiber bemängelt es, dass er Leute vor sich hat, die so ungeübt sind im Worte der Wahrheit, dass es schwer ist, den ganzen Reichtum des Wortes Gottes vor ihnen auszubreiten. Und er sagt, leider kann ich es nicht tun. Ihr solltet der Zeit nach längst Lehrer sein. Das ist etwas anderes als das Lehrertum aus der Gnadengabe heraus. Aber wir alle, ein jeder von uns, auch eine jede Schwester, kann durch die Zeit der Nachfolge so viel empfangen aus dem Worte Gottes, dass wir alle der Zeit nach Lehrer sein können, mit einem gefüllten Korb. Und nebenbei gesagt, wenn auch die Schwester nicht lehren soll in der Gemeinde, so darf sie doch eine Lehrerin sein für andere Frauen. Sie muss nicht unmündig sein. Sie muss nicht unbedarft sein und geistige Öde und Wüste. Und wenn ihr Mann dann einmal gestorben ist, steht sie da und bei ihr findet man überhaupt nichts an geistlicher Realität. Das soll das Wort vom Schweigen der Frau in der Gemeinde keinesfalls bedeuten. Der Zeit nach Lehrer. Sich bücken, ein Vorgang der Demütigung. Das Gefundene aufheben, all die köstlichen Gaben Gottes. Es in den Korb hineinlegen, damit er gefüllt werde. Und nach Hause tragen, es bergen. Drei Buchstaben hat dieses Wort Selah. Samech, die Stütze. Lamed, die Lehrautorität. He, der Geisthauch des Heiligen Geistes. Stütze der Lehrautorität, ist der Heilige Geist, der das Leben schafft. Wunderbar erscheint uns das in dem hebräischen Wort. Ich will es noch einmal sagen. Stütze der Lehrautorität ist der Heilige Geist, der das Leben schafft. Den ersten Psalm mit den Worten Sela möchte ich lesen. Psalm 3, es ist ein kurzer Psalm Davids. Und zwar aus jener erschütternden Zeit, als er vor seinem Sohne Absalom floh, der mit der Jugend, mit der rebellischen Jugend Israel, nach der Devise, wir sind das Volk, seinen König David vom Throne stürzen wollte. Und David war kein Erich Honecker, sondern ein Mann nach dem Herzen Gottes. Auf keiner Erniedrigung ist David so sehr dem Christus, dem Messias, gleich geworden. Und Sie müssen einmal lesen, 2. Samuel 16, wo der König David mit seinen wenigen Getreuen hinabgeht in das Kitron-Tal und weinend den Ölberg durch den Garten Gethsemane hinaufgeht auf die Höhe des Ölberges. Und unterwegs wird ihn von Simei, dem Benjaminiten, geflucht. Du Hund, du Mann des Blutes, du Scheusal, du Abtrünniger. Und David sagt, wenn der Herr ihm geheißen hat zu fluchen, dann will ich es hinnehmen und ertragen. Aus dieser Zeit stammt der Psalm. Ein Psalm von David, als er vor seinem Sohne Absalom floh, als er seinen Passionsweg hatte. Da würden wir nun keinesfalls das Wort Sela empor erwarten. Aber gerade in solchen Nöten brauchen wir das. Brauchen wir das, was die Psalmen sagen. O Herz, fasse Mut. Brauchen wir diese Ermutigung und Wiederaufrichtung unseres Geistes und unserer Seele. Jehova, wie viele sind meiner Bedränger. Viele erheben sich wider mich. Viele sagen von meiner Seele, es ist keine Rettung für ihn bei Gott. Sela empor. Und dann schweigt der König. Aus seiner Not trägt er Frucht davon. Er sammelt Dinge, die er anderswo niemals sammeln könnte. Er sammelt Erfahrungen des Heils, die es in Zeiten des Glückes und der äußeren Wohlfahrt so nicht geben würde. In der Gottbesinnung wachsen ihm Früchte zu. Dass wir uns recht verstehen. Die Not muss nicht automatisch dazu führen. Es gibt auch eine Verbitterung in der Not, wo in uns eine Wurzel der Bitterkeit aufwächst gegen den lebendigen Gott, wo wir mit den Zähnen knirschen und ihm vielleicht fluchen und wo wir Murrende sind, mit unserem Lose unzufrieden. Aber wenn wir in diese Haltung hineinwachsen, des Sela empor, dann gewinnen wir Früchte auch aus der Not. Du aber, Jehova, bist ein Schild um mich her, meine Herrlichkeit und der, der mein Haupt emporhebt. Mit meiner Stimme rufe ich zu Jehova und er antwortet mir von seinem heiligen Berge. Sela empor. Ich legte mich nieder und entschlief, dem Tode nahe, wie Christus in Gethsemane. Ich erwachte, denn Jehova stützt mich. Nicht fürchte ich mich vor Zehntausenden des Volkes, die sich ringsum wider mich gesetzt haben. Stehe auf, Jehova, rette mich, mein Gott, denn du hast alle meine Feinde auf den Backen geschlagen, die Zähne der Gesetzlosen hast du zerschmettert. Von Jehova ist die Rettung. Dein Segen sei über deinem Volke. Sela empor. Und so gewinnt David aus der Not einen gefüllten Korb. Ich möchte mit einem letzten Gedanken schließen. Es gibt für uns eine Alternative, auch für die kommende Woche. und für die kommenden Jahre unserer Nachfolge. Einmal haben wir die Möglichkeit, wie bei der Speisung der 5000, wo 12 Körbe Brocken übrig bleiben. Oder wie bei der Speisung der 4000, wo 7 Körbe übrig bleiben. Sammelt die übrigen Brocken. Und das heißt geistlicher Überschuss, überfließendes Leben, so dass wir aus dem Reichtum des Wortes und aus dem Reichtum eines gotterfüllten Herzens anderen weitergeben und mitteilen können. Sendet Portionen für die, denen nichts zubereitet ist. Das werden wir morgen früh hören anhand von Nehemia 8. Aber dann gibt es die andere Möglichkeit. Und dazu möchte ich lesen aus 1. Mose 40. Der Traum des Obersten der Bäcker des Pharaos, den er Josef vorträgt. Vers 16 und folgende. Und der Oberste der Bäcker sah, dass er gut gedeutet hatte, dem Mundschenken. Und er sprach zu Josef, auch ich sah in meinem Traume und siehe 3 Körbe mit Weißbrot und mit Kuchen waren auf meinem Kopfe. Und im obersten Korbe allerlei Esswaren des Pharao, Backwerk. Und das Gevögel fraß sie aus dem Korbe auf meinem Kopfe hinweg. Und Josef antwortete und sprach, dies ist seine Deutung, die 3 Körbe sind 3 Tage, in noch 3 Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich an ein Holz hängen und das Gevögel wird dein Fleisch von dir wegfressen. Der gefüllte Korb unter dem Zeichen des Substanzverlustes. In diesem Korb ist das Brot des Wortes Gottes, das Brot des Lebens Christi. In diesem Korb ist das Manna des Himmels, dessen Geschmack wie Honigkuchen war. Psalm 119, Vers 103. Die Worte Gottes sind süßer als Honig sein. Aber dann geschieht das, wovor Luther einmal gewarnt hat. Er hat gesagt, es wird sicher sein, dass über dem Haupte eines jeden Glaubenden die Vögel der Finsternis hin und her fliegen. Aber lasset nicht zu, dass sie auf eurem Kopfe sich niederlassen und Nester bauen. Und da kommen die Dämonen und die Vögel des Himmels. Das ist ja ein Bild für die Finsternismächte. Wenn wir es zulassen, und picken alles hinweg, was in unserem Korbe ist. Und dann gibt es Leerlauf. Leerlauf wie bei einem abgestellten Motor. Dann kann es sein, dass wir in der Gemeinde Gottes noch eine Weile weiterlaufen, obwohl keine Energie und Geisteskraft mehr da ist. Und dass dann dieser Motor schließlich stille steht. Das ist ein ernstes Wort, das der Herr vor unsere Augen hinstellt. Die Alternative des gefüllten Korbes und des überfließenden Lebens und das andere, dass der Feind uns raubt, was wir einmal besessen haben. Ich möchte schließen mit einem Gedicht, das unser Bruder Adolf Heller zu diesem Worte Sela gedichtet hat. Sela heißt hinauf empor zu dem Licht, der Kraft, der Freude. Wer den inneren Halt verlor und ward banger Schwermut Beute, dem strahlt dieses Wort als Stern, der ihn führt zu Gott, den Herrn. Sela sollten alle schreien, die in Sündentiefen liegen. Die nur, die sich Jesus weihen, können glauben, kämpfen, siegen, lernen Christi Kreuz verstehen und den Weg des Lebens gehen. Sela sei das Lösungswort, wenn in Leidensglut wir schmachten, fern von jedem Bergungsort Schmerz und Elend uns umnachten. Dem, der nichts als Not erfuhr, bleibt der Weg nach oben nur. Sela heißt der Rettungsruf, wenn den Todeskelch wir trinken. Unser Herr, der uns erschuf, lässt uns nicht in Nacht versinken. Er ist Stütze, Licht und Heil und wird endlich aller Teil. Amen.